Jesus von Nazareth. Was wir wissen, was wir glauben können. Von Norbert Scholl. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Uwe Teschner. Der Mann aus Nazareth. Fakten und Deutungen. Um jede große Gestalt der Geschichte ranken sich Legenden. Nicht selten sind sie schon zu Lebzeiten entstanden. Das gilt für Alexander den Großen ebenso wie für Kaiser Augustus. Auch die Gestalt des Mannes aus Nazareth ist davon nicht ausgenommen. Wir wissen nur wenig historisch Gesichertes über ihn. Die einzige relevante Quelle, die wir über sein Leben und Wirken besitzen, sind die vier Evangelien nach Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Die aber sind erst 40 bis 70 Jahre nach seinem Tod entstanden und wurden nicht von Augen- oder Ohrenzeugen verfasst. Die Evangelisten sind Erzähler, keine Berichterstatter. Sie wollen nicht Fakten, Fakten, nichts als Fakten wiedergeben, sondern Zeugnis ablegen. Die Evangelien sind keine Biografien, sondern Glaubenszeugnisse. Sie erzählen von Erfahrungen, die bestimmte Frauen und Männer in ihrem Leben gemacht haben. Sie hatten einen Menschen erlebt, der sie faszinierte. Sie hatten eine Botschaft vernommen, die sie unbedingt anging und die sie darum für mitteilenswert hielten. Sie hatten an diesen Menschen geglaubt, waren ihm nachgefolgt. Nun wollten sie seine Botschaft weitertragen, hinein in ihre Zeit, in ihre Situation, im Hinblick auf ihre Adressaten. Darum fließen in ihr Zeugnis subjektive Wertungen, situationsgemäße Anpassungen und volkstümliche Veranschaulichungen mit ein. Dazu gehören auch Legenden, die sich in den Jahren bis zur Entstehung der Evangelien in der Anhängerschaft des Nazareners gebildet haben. Das alles müssen wir bei der Lektüre der Evangelien bedenken. Sie müssen von unten gelesen werden, von der Welt damals, von den Menschen jener Zeit aus. Wir sind es den Glaubenszeugen, die uns damals vor fast 2000 Jahren die Texte aufgeschrieben haben, schuldig, uns ernsthaft und ehrlich um das richtige Verständnis zu bemühen. Wir besitzen kein Recht, aus der Bibel etwas anderes herauszulesen als das, was die Menschen damals in sie hineingeschrieben haben. Doch das ist, zugegebenermaßen, nicht einfach herauszufinden. Ganz genau wissen wir es trotz intensiver Bemühungen bis heute nicht. Wir wollen also vorsichtig und behutsam an das herangehen, was uns die Texte überliefern. Werfen wir zunächst einen Blick auf die politische Situation in der Zeit Jesu. Israel zur Zeitenwende. Damals unterstand das gesamte Gebiet der Oberaufsicht eines römischen Statthalters. Diese Herren residierten in Caesarea am Meer und legten sich im Allgemeinen Zurückhaltung in ihrer Amtsführung auf. Nur gelegentlich, vor allem zu den hohen jüdischen Festen, begaben sie sich nach Jerusalem, um möglichen Ausschreitungen sofort begegnen zu können. Die Juden durften ihre inneren Angelegenheiten weitgehend selbst regeln. Im Jahr 37 vor der Zeitwende wurde Herodes von der römischen Besatzungsmacht als König von Judäa eingesetzt. Seine Regierungszeit zeichnete sich durch eine glanzvolle Bautätigkeit aus. Er gründete eine Reihe neuer Städte. In Jerusalem ließ er die Burg Antonia und den Königspalast errichten und begann eine großzügige Erneuerung des Tempels. Es ist nicht verwunderlich, dass er wegen der durch die Bautätigkeit bedingten hohen Steuern beim Volk unbeliebt war. Die höchste gesetzgebende und richterliche Gewalt in Judäa besaßen der Hohepriester und das von ihm präsidierte Synedrion, der Hohe Rat, mit seinen 70 Mitgliedern. Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Israel in der Zeit Jesu waren ähnlich wie in den anderen Gebieten rund ums Mittelmeer. Es gab zwei Bevölkerungsschichten, eine reiche Oberschicht, welche die Macht ausübte und in hohem Ansehen stand. Das waren Großgrundbesitzer, Senatoren, Ritter und Freie. Insgesamt etwa 1 bis 5% der Bevölkerung. Die politisch machtlose Unterschicht bestand aus Kleinbauern, Sklaven, Handwerkern, Kaufleuten, Lehrern, Tagelöhnern. Nach dem Tod des Herodes und der danach folgenden nahezu vollständigen Einstellung der Bautätigkeit gab es eine große Anzahl von Arbeitslosen. Allein in Jerusalem sind nach Beendigung der Bauarbeiten am Tempel im Jahre 10 nach der Zeitenwende für 18.000 Arbeitslose Notstandsarbeiten ausgeschrieben worden. Das Land gehörte meist einigen wenigen Großgrundbesitzern, die ihre Untertanen skrupellos ausbeuteten. Den spärlichen Lebensunterhalt verdiente sich das Volk durch Landwirtschaft, Handwerk und Kleinhandel. Das karge Gebiet von Judäa ermöglichte nur eine bescheidene Vieh- und Weidewirtschaft. Manche Berufe waren verachtet, vor allem die Zollpächter. Sie standen im Dienst der römischen Besatzer. Häufig benutzten sie ihre Stellung zu persönlicher Bereicherung, indem sie die von den Römern festgelegten Zolltarife eigenmächtig heraufsetzten und die Mehreinnahmen für sich behielten. Zur Zeit Jesu gab es eine Vielzahl religiöser Gruppierungen. Zu den wichtigsten zählen Sadduzäer, Samaritaner, Pharisäer und Zeloten. Befassen wir uns zunächst mit den Sadduzäern. Die Bezeichnung Sadduzäer rührt wohl von Sadok her, der zunächst unter David, später unter Salomo, vornehmster Priester in Jerusalem war. Sein Priestergeschlecht, die Sadduziden, verband immer mehr die kultische Funktion mit einer politischen Führungsrolle. Unter Herodes hatten die Sadduzäer stark an Einfluss gewonnen. Ihre Anhänger waren in Kreisen des Jerusalemer Adels und der Priesterfamilien zu suchen. Sie vertraten eine eher konservative Richtung und sahen ihre Hauptaufgabe im Bewahren der überkommenen Tradition. Ihre religiöse Bedeutung im Judentum war allerdings gering. Weit stärkeren Einfluss übten sie im Hohen Rat aus, indem sie durch eine kleine, aber rührige Gruppe